Ja, das war im Endeffekt unser erstes Hauptthema und obliegt es mir, eine freudige Ankündigung zu machen. Und zwar haben wir den Gewinner unseres ersten Gewinnspiels um ein High-Ticket jetzt hier live on stage quasi. Na, ganz live ist es nicht, weil es ist aufgezeichnet. Nikolaus Schmidtbauer aus München, der uns ein wenig etwas zu Stroke Mnemonics erzählt. The stage is yours. Ja, hallo Nikolas, es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und ich darf dir erst einmal gratulieren, du hast das Ticket für den Hai gewonnen und möchtest unseren spannenden Vorträgen lauschen aus der Forumwelt und das freut uns sehr, dass du dabei bist und natürlich hast du die Tickets nicht fürs Nichtstun bekommen, sondern du hast ein Thema heute für uns vorbereitet, aber vielleicht möchtest du dich einmal erstmal ganz kurz selber vorstellen.
Genau, ja, hi, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann, ist wirklich unglaublich. Und ich freue mich über die Tickets. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz spannend wäre, mal darüber zu sprechen, welche Patienten mit neurologischen Symptomen auf die Stroke Unit gehören. Also wie entscheide ich eigentlich, wer auf die Stroke Unit kommt. Und ganz kurz zu mir. Ich bin Nikolas. Ich bin seit anderthalb Jahren Rettungssanitäter auf dem Rettungswagen in München. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich studiere aber hauptberuflich Medizin und deswegen bin ich da eher aufs Wochenende und auf die Semesterferien begrenzt. Ich habe also nicht die Erfahrung eines Vollzeitsanitäters.
Genau. Naja, aber das sind ja schon mal ganz gute Voraussetzungen. Und du hast ja vorhin zu mir auch gesagt, in München braucht man kein NEF für den Apoplex. Das freut mich schon mal sehr. Und ich denke, da hast du den einen oder anderen auch schon gesehen.
Ja, den einen oder anderen habe ich gesehen. Und just in der Woche, wo wir das Gewinnspiel hatten, hatte ich einen Einsatz gegeben, wie ich dann auch auf die Idee gekommen bin. Letztlich hatte sich herausgestellt, dass der Patient vermutlich eine Migräne hatte, aber mit sehr krassen Ausfallserscheinungen. Und wir sind dann auch auf die Stroke Unit gefahren, weil das über den Hausarzt gelaufen ist. Und ja, das hat mir, so bin ich auf die Idee für das Rezept gekommen.
Ja, cool. Also hat denn der Hausarzt euch schon gleich auch das gebahnt oder musstet ihr als Rettungsfachpersonal erstmal den richtigen Weg der richtigen Anmeldung und überhaupt der Diagnose finden?
Nein, also wir wurden alarmiert in die Hausarztpraxis, wo dann ein sehr junger Patient schon gesessen ist. Der konnte dann nichts sehen, hatte Sensibilitätsausfälle in den Extremitäten. Der Hausarzt hatte dann von sich aus gesagt, er will unbedingt, dass der Patient auf die Stroke Unit gefahren wird und somit war uns das praktisch abgenommen, weil wenn der Arzt das sagt, dann machen wir das. Natürlich sehr gerne. Und wir haben dann unser Programm so durchgezogen, was man halt so macht. Da komme ich auch gleich zu sprechen. Dann FAST zum Beispiel und Time is a Brain, deswegen haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Ich bin dann gefahren als Rettungssani, als Migräne litt, wenn auch seit langem nicht mehr und auf jeden Fall sind wir in der Stroke Unit angekommen, wo dann der aufnehmende Arzt, der unsere Patienten untersucht hatte und relativ schnell wurden wir dann aussortiert und in ein normales Behandlungszimmer geschickt. Und mir hat er das einfach so zu denken gegeben, weil ich das so nicht kannte. Mit Migräne hatte ich bisher ehrlich gesagt auch gar nichts zu tun. Ich fand es sehr beeindruckend, was der für Ausfälle hatte. Ich habe mir da wirklich Sorgen gemacht. Und ja, genau, deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen belesen und hoffe, dass mir in Zukunft sowas nicht mehr passiert und ich besser entscheiden kann, wer dann auf eine Stroke kommt und wer nicht.
Ja, jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, was im Nachhinein vielleicht den Neurologen dann in der aufnehmenden Klinik beeinflusst hat, zu sagen, ja, nee, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein Stroke, sondern halt eine klassische Syndrom, Migräne mit den entsprechenden Ausfallserscheinungen.
Ja, leider weiß ich das gar nicht so genau. Wir haben zwar die Untersuchung angeschaut, aber dann auch kein Feedback mehr gekriegt und das war alles so schnell und die nächsten Patienten kamen schon. Also da hat sich leider nichts mehr rausgestellt, aber... Gut. Genau, auf jeden Fall wurden wir in ein Behandlungszimmer gesteckt.
Ja, na dann bin ich mal trotzdem gespannt auf deine Stroke Mnemonics und was du alles so angekündigt hast.
Genau, also ich möchte mal anfangen. Zunächst einmal, wer gehört denn überhaupt in die Stroke Unit, dass wir das mal geklärt haben? Zum einen sind das natürlich die Schlaganfallpatienten mit ischämischen Infarkten oder Blutungen, wobei die ischämischen Infarkte sehr viel häufiger sind. Die wollen wir möglichst im Lysefenster in die Stroke Unit bringen. Wenn auch, sollte der zeitliche Beginn der Symptome schon ein bisschen weiter zurückliegen oder die Patienten möglicherweise mit den Symptomen aufgewacht sind, wir da trotzdem noch eine Stroke Unit ansteuern sollten. Des Weiteren gehören Patienten in eine Stroke Unit mit einer TEA, also einer transitorischen chemischen Attacke. Das sind so vorübergehende neurologische Störungen, ähnlich einem Schlaganfall. Früher hat man mal gesagt, wenn sich das innerhalb von 24 Stunden alles zurückbildet. Mittlerweile sagt man das nicht mehr, weil man da mit dem MRT schon relativ früh Läsionen im Hirn nachweisen kann. Genau, also vorübergehende neurologische Störungen. Und diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko von Schlaganfall innerhalb der darauffolgenden Tage und daher sollten die auch definitiv mal genauer angeschaut werden, so einer Stroke.
Mhm.
Es ist wichtig, dass die Patienten auf diese Stroke kommen, weil die davon profitieren und zwar mit geringerer Mortalität und einem niedrigeren Grad an Behinderung. Das heißt, wir wollen ja, dass es unseren Patienten gut geht und deswegen fahren wir mit denen auf die Stroke Unit.
Logisch.
Genau, das klingt ja jetzt alles auch ganz einfach, wenn da nicht das Problem wäre mit den Stroke Mimics und den Stroke Chameleons. Und zwar.
Ich bin gespannt.
Ja, das war ja für mich auch neu, habe ich ja auch zum ersten Mal so gesehen. Und zwar bin ich da einen klassischen Stroke Mimic wohl gefahren. Unter diesen Stroke Mimics versteht man falsch positive Patienten. Also, das sind Patienten, wo man meinen könnte, die haben einen Schlaganfall, weil sie die Symptome aufweisen. Die haben aber gar keinen. Die Stroke Chameleons sind dann falsch negative. Ja, das sind Patienten, die wir leider aus welchen Gründen auch immer nicht als Schlaganfall erkennen. Und tatsächlich sind vor allem diese Stroke Mimics ein ziemliches Problem im Rettungsdienst, weil wir ja unter Zeitdruck handeln, time is brain, und auch nicht irgendwie ein MRT oder so dabei haben, wo wir eben Kopf schauen können und auch keine Blutuntersuchung machen können. Und deswegen ist unsere Rate an Stroke Mimics, die wir da am Karren relativ hoch. Also ich habe da Zahlen gelesen von bis zu 50%. Das ist sicher unterschiedlich, aber nicht ohne.
Mhm.
Und zum einen ist es natürlich eine Ressourcenverschwendung, zum anderen aber vor allem ist das ja auch gefährlich für die Patienten, die gar keinen Schlaganfall haben, weil die werden dann potenziell einer Therapie zugeführt, die sie gar nicht brauchen. Und so eine Thrombolyse ist gar nicht immer so ohne. Deswegen möchte man das möglichst vermeiden.
Ja, ich glaube, jeder zu, der mal eine wirklich krasse intrazerebrale Blutung gesehen hat unter Schlaganfalltherapie, der ist da voll bei dir, dass das gar nicht so ohne ist.
Nee, also wir haben ja auch Glück. Zum Glück wissen Neurologen ja meist besser als wir im Rettungsdienst, was ein Schlaganfall ist und was nicht. Und deswegen werden dann diese krassen Raten von 50% auch sukzessive immer geringer, je weiter hoch man praktisch diese Therapieleiter Richtung Lyse steigt dann.
Mhm.
Am Ende kommen aber trotzdem noch, ich habe jetzt gelesen, 2-10%, also immer noch nicht weniger Anteil eigentlich an Patienten dann.
Also Patienten, die eigentlich gar keinen Stroke hatten, aber sozusagen so behandelt werden, als wenn sie einen hätten.
Genau, richtig, ja.
Mhm. Na, dann schieß mal mit den Stroke Mimics los.
Genau, also da gibt es eine ganze Liste an Stroke Mimics, die es so gibt. Die meisten, die so genannt werden, das sind zum einen die Migräne, wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, dann aber auch Krampfanfälle, Hirntumoren, Synkopen, psychogene Störungen und auch die Sepsis. Das ist jetzt nicht alles, was es gibt, da gibt es bestimmt noch unendlich viele andere, aber das waren so die, von denen ich am meisten gelesen hatte.
Und Elektrolytstörungen. Ich möchte an unseren Hyponatremie-Artikel
erinnern. Ja, genau. Und natürlich auch die Glucose, die wir unbedingt...
Ja, und genau, never forget about the fucking sugar.
Ah ja, jetzt habe ich schon fast vergessen. Oh, weia. Naja.
Nicht schlimm.
Ist ja alles Probe hier, also nicht in echt.
Ja.
Genau, dann die häufigsten Stroke-Chameleons, sprich diese falsch-negativen. Da möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Das ist so ein bisschen schwieriger alles, aber... Da sind tatsächlich oft Alkoholintoxikationen dabei, ja, die wirkt man auch manchmal so, als ob man einen Schlaganfall gehabt hätte. Aber auch unspezifischer Schwindel und wieder Migräne.
Okay.
Und man sieht jetzt schon, dass es da eine Überlappung gibt und es wird noch viel gemeiner. Nämlich es gibt Unterschiede zwischen Leuten, die einen Schlaganfall haben und Leuten, die einen Stroke-Mimic haben. Signifikante Unterschiede.
Mhm.
Und da habe ich gelesen, dass es zum einen sind es öfter mal jüngere Patienten, die sind wohl des Öfteren mal weiblich, die haben seltener vaskuläre Risikofaktoren. Und dann gibt es so einen NIHSS-Score, da sage ich später nochmal ganz kurz was dazu, da haben die eine niedrigere Punktzahl.
Mhm.
Also das sind Patienten, die haben öfter einen Stroke-Mimic. Mhm. Gleichzeitig sind das aber auch die Patienten, die öfter einen Stroke-Chameleon haben. Also... sind nicht unbedingt jetzt Sachen, wo man dann im Einzelfall Also das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die so einen Stroke ausschließen, weil das offensichtlich auch die Patienten sind, die des Öfteren übersehen werden mit Schlaganfall. Genau, also ein Dilemma.
Ja, das kann man nur mit Bildgebung lösen oder gibt es noch einen anderen Trick?
Also die Bildgebung ist natürlich so das Maß der Dinge. Wir haben zum Glück aber ein paar Scores. Und das Problem bei den Scores ist jetzt wiederum, dass dieses, also es gibt keinen universal anerkannten Score, der für alles gilt, uneingeschränkt. Oftmals sind die retrospektiv irgendwie untersucht worden oder die Patientenzahl war nicht so hoch. Ich habe mir da mal so ein paar rausgefischt, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Ein Score präklinisch praktisch entscheiden kann, ob jemand einen Schlaganfall hat oder nicht. Das ist zum einen dieser NIHSS, da hatte ich ja gerade eben schon mal was gesagt, das steht für National Institute of Health Stroke Scale. Der wird vor allem klinisch benutzt, könnte theoretisch aber auch präklinisch angewandt werden.
Ja, der ist aber sehr kompliziert, oder? Also unsere Neurologen erfassen den immer in der Notaufnahme dann bei Aufnahme.
Genau, bei Aufnahme wird er dann erhoben. Also der wird wohl auch für die Grundlage der Indikationsstellung zur Lyse verwendet. Und genau, der ist aber leider sehr kompliziert und ich zumindest könnte mir den nicht merken, deswegen glaube ich auch nicht, nicht, dass ich das Maß der Dinge bin, aber ich glaube, da geht es viel wie mir. Der ist einfach sehr, sehr umfangreich. Ich weiß nicht, ob der für die Präklinik geeignet ist.
Auf jeden Fall nicht leicht zu merken und nicht schnell auszurechnen, von daher für die Präklinik eher nichts.
Genau, wichtig, ja. Also wenn ich jetzt mal einen Punkt hier rauspicke, mir, dann guckt man sich die Motorik der Arme an. Und da kann man da Punktzahlen von 0 bis 4 erreichen. Also das ist schon sehr, sehr ausgiebig, alles, was man da machen müsste. Genau, das ist der eine Score. Dann gibt es auch den Telestroke Mimic Score, den TM-Score. Und den fand ich total cool, weil wir haben ja auch in Deutschland mobile Stroke Units. Wir sind da Berlin und Homburg bekannt.
Ich kenne tatsächlich nur Berlin. Homburg ist mir jetzt neu, aber mag sein.
Vielleicht sind die auch nicht mehr aktiv. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Berlin habe ich sogar mal in echt gesehen. Also das sind ja so ja, die Rettungswagen, aber mit Neurologe dabei und außerdem noch, ich glaube, ein CT haben die, die können
Genau.
Blutuntersuchungen machen. Richtig
Ja.
krass im Hintergrund ist auch noch ein Neuroradiologe. Genau. Die haben einen eigenen Score entwickelt, wo man auch wieder Stroke Mimics gut erkennen kann, den Telestroke Mimic Score. Da ist jetzt auch wieder das gleiche Problem wie beim NIHSS. Der ist total kompliziert, weil ein Unterpunkt dieses TM-Scores ist nämlich der NIHSS. Ja, also den muss man mal eben so dann noch machen. Und dann darf man auch noch rechnen, also das Alter vom Patienten, da muss man die Jahre mal 0,2 oder halt alles durch 5 rechnen. Das ist sehr aufwendig. Und das sind ja viele Leute da auf dem Stroke, auf dieser mobilen
Ja.
Stroke-Unit. Sehr viele schlaue Leute, die können das. Ich jetzt nicht, vor allem auch, weil da eben der NIHSS drin ist.
Ja, also da ist ja auch ein Neurologe, der hat ja eigentlich die Kernaufgabe, das dann auszurechnen, sage ich mal. Ne? Der macht ja die vorgezogene Schlaganfallversorgung sozusagen wie in der Notaufnahme.
Genau, richtig, ja. Also die sind da auch personell einfach wesentlich besser ausgestattet als jetzt auf normalen RTW.
Genau. Also das
Gut.
taugt auch nicht.
Das taugt auch nicht. Und jetzt möchte ich aber mal zu Scores kommen, die was taugen. Und jetzt muss man aber sagen, dass das Problem von allen diesen Sachen ist immer, dass wir zwar hohe Sensitivitäten haben, also wir fischen da sehr viel richtig Positive raus, leider meist aber auch nicht so gute Spezifitäten. Also relativ viele Negative. Und so ein super Beispiel dafür ist der Score, den wahrscheinlich jeder kennt, nämlich den ganz klassischen FAST, Face, Arm, Speech and Time, den wohl die meisten Leute präklinisch erheben. Genau, der hat eine super hohe Sensitivität für Schlaganfälle, aber eine sehr niedrige Spezifität für die Stroke Mimics. Das heißt, da nehmen wir dann alles mit, was irgendwie da reinpasst und kommen auf unsere 50% Stroke Mimics in der Präklinik. Nun, da den wahrscheinlich jeder kennt, habe ich mich noch ein bisschen weiter erkundigt und es gibt noch eine modifizierte Version, nämlich den BFAST. Der wird erweitert um die Punkte B und E. Das Problem nämlich bei diesem normalen FAST ist, dass so Zirkulationsstörungen im vertebrobasilären Bereich, also so das hintere Sprunggebiet ist das dann, glaube ich,
Ja, genau.
genau, die werden da einfach schlechter erkannt. Und durch diesen Zusatz von BE kann man da auch ein bisschen was erkennen.
Wofür steht denn das? Also fast hast du ja schon erklärt, aber wie? Also außer sei schnell, aber wofür steht es denn die
Ja, genau.
Abkürzung?
Das B, das steht einmal für Balance und damit sind nicht gemeint so Gangstörungen. Das kann man dann vielleicht anamnestisch erheben oder manchmal kommen die einem ja auch laufend entgegen, die Patienten. Aber auch Schwächen in den Beinen, also jetzt zum Beispiel durch einen Beinvorhalteversuch könnte man sowas dann abtesten. Und das E steht für Eyes, also irgendwelche Sehstörungen, Augenbewegungsstörungen, eine Bulbusdeviation vielleicht. Das sind alles so Sachen, wenn die auffällig sind, dann sagt man, ah, okay, jetzt ist BFAST erfüllt und.
Und auch Visusverlust, glaube ich, ne? Also wenn du auf einmal nichts mehr sehen kannst,
Genau, richtig,
dann
ja.
ist ja auch hinteres, ne? Wir erinnern uns an Neuroanatomie, das ist ja auch hinten, also hinteres Versorgungsgebiet, das passt ganz gut zur hinteren Strombahn.
Genau, richtig, ja. Die gute alte Neuroanatomie.
Ja. Genau, und gibt es da maximalen Punktwert, den man erreichen kann, oder wie schaut das aus?
Also ich kenne das eigentlich so, dass wenn da was positiv ist, jetzt bis auf das T, also irgendwas stimmt da, dann sagt man, dass man ist fast positiv und damit hat man schon mal den Verdacht, wenngleich natürlich das alles noch sehr viel dringender wird, wenn da mehr erfüllt ist.
Ja, so kenne ich das auch. Ja, das ist BeFast. Hast du noch was auf der Agenda?
Ja, ich habe noch was und zwar, weil ich ja schon gesagt hatte, wir haben immer das Problem, dass das BFAST zwar sehr gut darin ist, so einen Schlaganfall zu erkennen, sogar noch besser als FAST, wir aber auch diese Stroke-Mimics dabei haben. Da gibt es jetzt was, einen anderen Score, der ist auch wirklich nicht schwierig, das ist der sogenannte FAPS-Score.
Aha, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Ja, ich habe es jetzt auch erst die Tage rausgefunden, dass es den gibt. Da gilt auch wieder, dass da zwar einige Studien drüber geschrieben sind, aber immer nicht so viele Patienten und so. Aber ich habe den öfters gesehen und deswegen dachte ich, ist der vielleicht gar nicht so schlecht. Der FAP-Score dient der Erkennung für Stroke-Mimics und zwar relativ gut, wieder mit einer hohen Sensitivität und Spezifität bei ganz guten Konfidenzintervallen. Aber ich bin kein Studienprofi, deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall besteht der aus 6 Punkten. Also man muss sich praktisch das A und das S aus diesem FAPS mit so einer untergestellten 2 vorstellen. Und in dieser Punkte kann man +1 rechnen, wenn dieses Symptom oder dieser Fakt auf den Patienten zutrifft oder eben vor allem nicht. Genau, dann würde ich das einfach mal durchgehen. Der FAPS.
Unbedingt.
Genau, ja. Also der FAP-Score. Wir fangen an mit dem F und das steht, ist alles auf Englisch, aber ich übersetze natürlich für Facial Droop. Und zwar die Abwesenheit von dem Facial Droop, sprich unser faciales Parese, wenn das Gesicht so schlaff ist, vor allem natürlich auf einer Seite, wenn das alles perfekt aussieht, ganz normal wie bei uns auch, also da ist nichts auffällig, dann sagen wir beim FAP-Score diesen Facial Droop, den gibt es nicht, also rechnen wir +1.
Ja.
Dann das erste A von 2 ist Age oder Alter. Wenn der Patient jünger ist als 50 Jahre, dann rechnen wir auch +1. Dann das zweite A ist Atrial Fibrillation, also das Vorhofflimmern. Wenn der Patient kein Vorhofflimmern hat, rechnen wir wieder +1. Dann das B, der Blutdruck, Blood Pressure. Wenn der systolisch geringer ist als 150 mm Hg, rechnen wir wieder +1. Wenn in der Anamnese oder wir sehen es vielleicht sogar, man weiß ja nicht, irgendwelche Seizures auftreten, also ein Krampfanfall, rechnen wir auch +1. Das war ja ein häufiges Stroke-Mimic, der Krampfanfall.
Ja.
Und wenn wir einen isolierten Sensory-Deficit haben, also wenn wir so einen reinen Sensibilitätsausfall ohne Paresen haben, das war ja auch bei meinem Patienten so, von dem ich erzählt hatte, dann rechnen wir auch +1.
Okay.
Genau, man kann da jetzt maximal auf 6 Punkte kommen und man sagt so, wenn man in dem Score mehr als 3 Punkte erreicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das ein Stroke-Mimic ist.
Das ist ja spannend.
Genau, das
Also
finde
ich
ich sehr.
fasse das nochmal zusammen. Wenn man keinen faciales Parese hat, also der Mundwinkel hängt nicht oder man kann die Stirn noch in Falten legen, sage ich mal, oder die Wangen aufpusten, das wäre ein Punkt. Wenn man jünger als 50 Jahre ist, ist ein Punkt. Wenn man kein Vorhofflimmern hat, ist ein Punkt. Wenn man keinen Bluthochdruck, also beziehungsweise keinen Bluthochdruck über 150 Millimeter Quecksilbersäule systolisch hat, ist ein Punkt.
Genau.
Wenn man eine Krampfanfälle in der Vorgeschichte hat, ist auch ein Punkt. Jetzt bin ich bei fünf.
Ja.
Eins fehlt mir noch. Ah, das sensorische Defizit. Wenn man ein
Genau.
sensorisches Defizit hat, also so wie dein Patient da, dass er irgendwie irgendwelche Gefühlsausfälle hat, die sich nicht so richtig passen, ist auch ein Punkt. Wären sechs.
Genau, also die sind isoliert ohne Parese, da darf dann keine Lähmung mehr
Isoliert
dazu.
ohne. Okay. Ja gut,
Genau.
logisch. Ja. Wenn der eine Arm runterhängt, ist komisch. Verstehe ich.
Genau
Ja,
da.
und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich um einen Stroke-Mimik handelt. Also das ist eigentlich kein richtiger Stroke, ist es nur so ausschaut.
Genau, ja, das sagt der Score aus. Und jetzt ist ja, muss man es wieder ein bisschen einschränken. Und zwar hatte ich ja vorher gesagt, diese Stroke-Chamäleons, also entdeckte Schlaganfälle, da hatte ich ja gesagt, die signifikanten Unterschiede, das sind öfters mal junge Patienten ohne vaskuläre Risikofaktoren. Die fallen ja so ein bisschen auch jetzt da in diesen FAP-Score rein. Muss
Ja,
man
die
ja
hätten auf jeden
ehrlich.
Fall schon mal 3 Punkte, ne? Jung,
Genau, richtig. Ja.
kein Vorflimmern und kein Hypertonus.
Genau, ja. Also das muss man dann insoweit im Hinterkopf haben. Es kommt ja glücklicherweise noch der Facial Droop und so dazu, aber ja, auch da, auch FAPS gibt uns keine perfekte Sicherheit, dass wir da nicht was übersehen dann leider.
Das heißt, es bleibt eigentlich schwierig.
Es bleibt schwierig, aber ich glaube, dass FAPS eigentlich keine schlechte Erweiterung ist. Ich meine, irgendwie sind das ja auch alles so Faktoren, wo man sich eh schon immer gedacht hat, naja, dann ist es
Ja.
wahrscheinlich eher keiner, oder?
Ja, genau. Also wo man sich auf jeden Fall man muss sich ja sowieso immer hinterfragen und da dann noch ein bisschen mehr. Im Zweifel gilt aber natürlich trotz aller Scores, das hilft nur das CT und der Neurologe im Zweifelsfall, ne? Und dem Patienten hilft nur Diesel, sprich Zeit, falls er wirklich einen Schlaganfall hat.
Genau, richtig. Wir müssen schnell sein. Wir haben leider kein CT. Und ich denke aber, dass man das relativ schnell erheben könnte, wenn man wollte. Also.
Ja, da bin ich völlig bei dir.
Genau.
Hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest? Jetzt guckst du noch mal schnell deine Aufzeichnung durch.
Genau, ich habe mich ja hier auch professionell vorbereitet, sogar was ausgedruckt.
Oh.
Ja. Und zwar, ja, was ich vielleicht nochmal gerne zum Stroke selbst sagen würde, weil ich da ja vorher auch in die Falle reingetappt sind. Wir machen natürlich immer eine strukturierte Patientenbeurteilung. Und besonders wichtig wäre, dass man, ja, zum einen natürlich die Glukose, da sage ich gleich vorab nicht, dass ich sie noch vergesse, dass wir die messen. Und dann aber vor allem auch einen Ausschluss von Trauma, machen und von Infekt. Also bei Trauma würde ich jetzt zum Beispiel an eine Subduralblutung denken, gerade so ältere Patienten, die sich da vielleicht mal irgendwo angehauen haben und dann plötzlich so neurologische Symptome entwickeln. Genau, dass man das auf dem Schirm hat und dann halt Infekt, also wir messen mal ein Fieber.
Okay, das stimmt. Also vor allem, ich möchte nochmal sagen, die strukturierte Patientenbeurteilung, das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Also, dass man wirklich den Ersteindruck vom Patienten nicht, da kriegt man ja auch immer so dieses Bauchgefühl und ich finde, das macht einem schon ganz, ganz viel aus und leitet einen in die richtige Richtung.
Genau, ja.
Ja, Mensch, Nikolas, da hast du uns ja hier richtig einmal durch die Neurologie geführt, sozusagen. Jetzt würden andere wieder sagen, was heißt durch die Neurologie? Stimmt natürlich auch. Aber zumindest durch die Akutneurologie, die mindestens 80% unseres neurologischen Rettungsdienstgeschäftes ausmacht.
Genau, ja.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ne? Niemals den Zucker vergessen.
Genau, ja.
Tom wird uns da recht geben. Und ja, ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß beim Hai.
Danke.
Und gibst uns mal Feedback, wie es dir gefallen hat hinterher. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.